Wir hören zunächst ein Lied des amerikanischen Sängers Garth Brooks.
Just the other night at a hometown football game, my wife and I ran into my old high school flame. And as I introduced them, the past came back to me, and I couldn't help but think of the way things used to be. She was the one that I'd wanted for all times, and each night I'd spend praying that God would make her mine. And if he'd only grant me this wish I wished back then, I'd never ask for anything again. Sometimes I thank God for unanswered prayers. Remember when you're talking to the man upstairs. Just because he doesn't answer doesn't mean he don't care. Some of God's greatest gifts.
Hören wir uns das mal auf Deutsch an. Erst neulich Nacht bei einem Footballspiel unserer Stadt begegneten meine Frau und ich meiner alten Highschool-Flamme. Und als ich sie einander vorstellte, Vorsicht, ganz dünnes Eis, erinnerte ich mich an die Vergangenheit. Und ich konnte nicht anders, als darüber nachzudenken, wie es zu manchen Dingen kommt. Sie war diejenige, die ich immer haben wollte. Und jede Nacht verbrachte ich zu Gott betend, dass er sie mir gab. Und wenn er mir diesen Wunsch erfüllen würde, den ich damals hegte, würde ich nie wieder nach irgendetwas fragen. Manchmal danke ich Gott für unerfüllte Gebete. Denke daran, wenn du mit dem Mann dort oben sprichst, dass nur, weil er nicht antwortet, es nicht heißt, dass es ihn nicht kümmert. Einige von Gottes besten Geschenken sind unerfüllte Gebete. Sie war nicht wirklich der Engel, an den ich mich in meinen Träumen erinnere. Und ich kann sagen, dass mich die Zeit verändert hat. In ihren Augen scheinbar auch. Wir versuchten, über die alten Zeiten zu reden, doch da war nicht viel, das wir uns ins Gedächtnis rufen konnten. Ich glaube, Gott wusste, was er tat. Und als sie dann ging und ich meine Frau betrachtete, dankte ich dem guten Gott sofort für die Geschenke in meinem Leben. Liebe Ehemänner, könnt ihr das auch? Manchmal danke ich Gott für unerfüllte Gebete. Denke daran, wenn du mit dem Mann dort oben sprichst, dass nur, weil er nicht antwortet, es nicht heißt, dass es ihn nicht kümmert. Einige von Gottes besten Geschenken sind unerfüllte Gebete. Jesus sagt uns in Matthäus 7,7, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Es folgt ein wichtiger und aufschlussreicher Vergleich von Jesus nach diesen Versen 7 und 8. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein biete? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? In dem eben gehörten Lied von Garth Brooks kann der Verfasser mit aufrichtigem Herzen für unerfülltes Gebet danken. Er ist von Herzen froh, diese Frau nicht bekommen zu haben. Wie wunderbar, wenn uns Gott so eine Perspektive nach Jahren schenkt und wir ehrlichen Herzens seufzen und dankbar stöhnen können. Ach, wie gut, dass sich diese Tür nicht geöffnet hat. Es gibt aber noch andere Türen in unserem Leben. Was um Himmels Willen, wenn uns diese Tür nicht aufgetan wird und verschlossen bleibt? Wie wir das eben gerade gehört haben in dem Beispiel von Henning. Wenn du suchst und suchst und suchst und nicht findest. Darum soll es in dieser Predigt gehen. Ich möchte mit euch gemeinsam einmal 7 Punkte betrachten, in denen es um Erfahrungen mit verschlossenen Türen geht. Und dabei auch einige Bibeltexte mit betrachten. Fangen wir mit Punkt 1 an, die Instanz hinter der Tür, an die wir klopfen. Wie wir soeben gesehen haben, liegt schon mal die erste Erfahrung darin, dass sich eine Tür nicht geöffnet hat, aber der Bittende später in seinem Leben darüber sehr, sehr froh ist. Ich weiß nicht, welche Anklopferfahrungen du mit Gott hast, wo auch du erlebt hast, dass sich Türen nicht öffnen. Ich habe einige Male in meinem Leben vor so einer verschlossenen Tür gestanden. Und vielleicht kennst du auch diese Erfahrung. Du hast nicht nur ein paar Mal angeklopft, du hast Monate angeklopft, Jahre angeklopft. Vor 25 Jahren hat mich in dieser Gemeinde das Schicksal einer jungen Frau sehr angerührt. Sie hatte eine gesunde Schwester in unserer Gemeinde und diese erzählte mir weinend von ihr. Und eines Tages berichtete sie mir, dass ihre Schwester mit tödlichem Krebs im Krankenhaus lag und mit dem Tode rang. Sie war über das Schicksal ihrer jungen Schwester so unendlich verzweifelt. Und ich spürte, wie sie zwischen den Zeilen Gott anklagte und mich indirekt fragte, ist das gerecht? Ich war davon bewegt und ich konnte das auch nicht für mich so annehmen. Ich rief also viele Gemeindemitglieder in dieser Gemeinde auf, dass wir in derselben Nacht, in der diese Schwester mit dem Tode rang, durchbeteten. Meine Geschwister nahmen Anteil. Sie nahmen wirklich Anteil und kamen zum Gebet. Wir haben eine ganze Nacht durchgebetet. Aber Gott hat diese Tür verschlossen. Sie tat sich nicht auf. Und ich war sauer auf Gott. Aber ich musste auch lernen, dass er bei dieser jungen Frau anders entschieden hatte, dass sein Wille ein für alle Mal entscheidet. Wenn sich dann für uns keine Tür öffnet, wie ist das dann für dich? Für mich ist das schwer zu ertragen? Kann man daran verzweifeln? Was ist das für ein Erleben, das sich da einstellt? Mutlosigkeit, Resignation, enttäuscht von Gott? Schläft er oder macht er gerade Urlaub? Oder gar der Schluss, das mit dem Beten hat sowieso keinen Zweck? Oder wenn ich schon mal bete, ja, wird das sowieso nicht erhört? Die Antwort lautet, ich weiß es nicht. Und ich denke, ihr auch nicht. Die Eltern eines an Leukämie gestorbenen Kindes haben nichts davon, dass irgendwo anders ein solches Kind wieder gesund wurde. Muss ich weitere Beispiele aufzählen? Ich glaube nicht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich oft nur eine einzige Antwort auf die Frage, warum hat Gott mein, warum hat Gott unser Gebet nicht erhört, nämlich, dass ich es nicht weiß. Dass Gott Gebete prinzipiell nicht erhören will, daran kann es überhaupt nicht liegen. Ansonsten würden die Zusagen bezüglich des Gebetes, die wir haben, keinen Sinn machen. Außerdem ist Gottes Wesen durch und durch von Liebe gekennzeichnet. Er möchte antworten. Und wir hätten in dieser Gemeinde hier sofort zig Zeugen, die aufstehen und bezeugen würden, wie Gott in ihrem Leben Gebete beantwortet hat. Daran, dass Gott Gebete nicht erhören könnte, kann es auch nicht liegen. Denn Gott wird in der Bibel als allmächtig geschildert. Deshalb kann er auf jeden Fall helfen. Wenn man die gesamte Bibel berücksichtigt, wird deutlich, dass sich niemand mit dem Thema unbeantwortetes Gebet allein fühlen muss. Es ist zum Beispiel anzunehmen, dass ein Josef um Befreiung aus seiner Zisterne gebeten hat, in die er hineingeworfen wurde. Trotzdem wurde er versklavt. Und wir wissen, dass genau diese Versklavung ihn in einen anderen Menschen hineingeführt hat. Davids Gebet um seinen Sohn von Bathseba war vergeblich. Das Kind starb nach einem Monat. Und Paulus wurde nicht von seinem körperlichen Leiden geheilt, obwohl er mehrfach um Heilung gebeten hatte. Wenn ich heute also die Erfahrung mache, dass ein Gebet nicht erhört wird, befinde ich mich demnach in guter Gesellschaft. Wie kann ich aber diese Tatsache mit den tollen Zusagen bezüglich des Gebetes in Einklang bringen? Betrachten wir deshalb die folgenden Punkte. Punkt 2, der Klopfende selbst. Hinsichtlich dieses Punktes habe ich in der Bibel nach erhörtem und nicht erhörtem Gebet geforscht. Ich habe 54 Stellen gefunden, in denen Gott Gebet erhört hat. Nur sehr wenige Stellen sprechen von einem unerhörten Gebet. Und dann betrifft es Menschen wie die Pharisäer oder die Freunde Hiobs, die dazu etwas sagen. Nur 3 Stellen sind bezüglich unerhörten Gebetes, also des nicht erhörten Gebetes, aussagekräftig. In Sprüche 21, 13 heißt es, wer seine Ohren verstopft vor dem Schreien des Armen, der wird einst auch rufen und nicht erhört werden. Ein Grund, warum Gebete auch unerhört bleiben, weil sie unerhört sind. Klipp und klar steht in Jakobus 4,3, wenn ihr freilich nur Gott darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Egoistische Motive, Gebete, um die unersättliche Genusssucht dieser Zeit auch zu befriedigen, das gibt es wirklich. Demnach spielt unsere Barmherzigkeit und Nächstenliebe schon eine wichtige Rolle beim Anklopfen. Und vor dem Anklopfen sollten wir uns prüfen, ob wir in diesen beiden Punkten ein ruhiges Gewissen haben. Ein weiterer Punkt betrifft Gebetsgemeinschaften. Petrus ruft die christlichen Ehemänner dazu auf, ihre Frauen zuvorkommend zu behandeln. Denn euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Und glücklich das Ehepaar, das am Tag einmal zusammen beten kann, kann ich nur aus meinem Leben so bestätigen. Glücklich dieses Ehepaar. Unser soziales und familiäres Verhalten hat direkte Auswirkungen auf unser Gebetsleben. Beten ist Gemeinschaft mit Gott. Eine enge Gemeinschaft zu einem Menschen wird durch die Art, wie wir leben, beeinflusst. Wie viel mehr dann unsere Beziehung zu Gott? Ob Gott meine Gebete annimmt, hängt zumindest teilweise damit zusammen, wie ich mit seinen Geschöpfen umgehe. Punkt 2 sagt uns also, dass beim Klopfenden selbst Unbarmherzigkeit, genusssüchtiger Egoismus und fehlende Liebe gegenüber der Ehefrau oder anderen Türen im Gebet verschließen können. Weitere beachtenswerte Punkte wären, ich sollte mit großem Vertrauen beten. Ich sollte so handeln und mich verhalten, wie Gott es sich vorstellt. Ich lasse mir von ihm immer wieder vergeben und vergebe auch anderen. Wir beten das ja immer. Und vergib uns unsere Schuld, in welchem Maße? Wie wir auch anderen vergeben, in diesem Maße. Ich sollte meine Gebete demütig vor Gott bringen und nicht mit dieser Demut vor anderen Menschen eine Show abziehen, wie das zum Beispiel in amerikanischen Footballspielen passiert. Ich sollte mit Ausdauer und Geduld beten. Und wenn ich mit anderen gemeinsam bete, könnte ich dadurch auch eine nötige Korrektur erhalten. Wenn diese Hinweise nicht berücksichtigt werden, kann es sein, dass Gott deshalb nicht antwortet. Das führt mich zu Punkt 3, der Grund des Klopfens. Schon der Grund unseres Anklopfens an sich kann das Hindernis zu einer sich öffnenden Tür sein. Das Stoßgebet vor der Prüfung, lieber Herr Jesus, gib, dass ich eine Eins kriege, wird kaum etwas bringen, wenn der Prüfling stinkfaul war. Kein Kettenraucher hat das Recht, Gott zu bitten, ihn vor Lungenkrebs zu bewahren. Im Psalm 51 ringt David darum, nach seinen Sünden wieder zur Gemeinschaft mit Gott zurückzufinden. Manchmal zerstören Sünden die Kommunikation mit Gott. Wohl keiner hat diese Wahrheit deutlicher ausgedrückt als der Prophet Jesaja, als er diese Worte Gottes weitergab. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich mich doch vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Punkt 4. Wir merken nicht, dass sich eine andere Tür geöffnet hat. Für diesen Punkt möchte ich mit euch mal genau in den Anfangstext von Matthäus 7 hineinhören, wo es heißt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Achtet einmal darauf, dass Jesus nicht sagt, bittet, so wird es euch gegeben, so werdet ihr es finden, sondern es wird euch gegeben. Das kann also eine ganz andere Tür sein. Wenn wir das bedenken, dann können wir das vielleicht in Zukunft besser erkennen. Es kann also durchaus sein, dass wir etwas empfangen oder finden, das nicht mit unserer geäußerten Bitte oder Suche übereinstimmt, aber dennoch etwas durchaus Sinnvolles und Förderliches für uns sein kann. Hören wir noch einmal auf den wichtigen Vergleich von Jesus. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Und das, was wir da als andere Tür aufgetan entdecken, enthält Gutes für uns. Die Juden beteten lange, lange Zeit und auch noch heute für das Kommen des Messias. Dennoch kam Jesus erst, als die richtige Zeit dafür da war. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Steht in Galater 4. Die Zeit musste erst erfüllt sein. Und das leitet uns zu Punkt 5. Unser Klopfen wird gehört, gespeichert, aber die Tür öffnet sich zu einem anderen Zeitpunkt. Die Zeit, die ich für die richtige halte, ist manchmal nicht die Zeit, die Gott für die richtige hält. Herr, schenk mir Geduld, aber bitte gleich. Auch hier wird deutlich, dass Gott in seiner Allwissenheit einfach einen unendlich größeren Vorsprung an Wissen hat und dementsprechend die Dinge auch anders sieht für unser Leben. Das sind dann die Zeiten, in denen Gott nicht zu handeln scheint und er sich verborgen hält. Ein David zum Beispiel, der ein Mann nach Gottes Herzen war, beklagt sich auch zum Beispiel viele Male darüber, dass Gott scheinbar nichts tut, er nicht erlebbar ist. Ich kann Gott nicht fühlen. Das macht er im Psalm 13, im Psalm 10 und 44. Diese Zeiten, in denen Gott sich zurückhält, sind also auch normal im Leben eines Glaubenden. Es ist einfach noch nicht seine Zeit. Und daher kann es auch mal gut sein, Gott seine Zeit zu lassen. Und das hat nichts mit Fatalismus zu tun, sondern mit Vertrauen. Hannah, 1. Samuel, Hannah hat jahrelang in einer Qual des ständigen Verspottetwerdens durch diese zweite Ehefrau Peninna, hat sie unendlich gequält, wurde sie gequält, verspottet, verhöhnt und sie hat das alles geduldig hingenommen, bis sie eines Tages Gott ihr Herz ausgeschüttet hat. Sie hat jahrelang auf dieses Erhörtwerden gewartet. Simeon wartete sein Leben lang darauf, den erbetenen Messias sehen zu dürfen. Erst am Ende seines Lebens wird dieses Gebet erhört. Die Erfüllung bestimmter Gebete kann sogar über unser Sterben hinausgehen. Der englische Waisenvater Georg Müller führte Tagebuch über sein Gebetsleben. So konnte er jährlich hunderte von Gebetserhörungen registrieren. Gegen sein Lebensende musste er aber noch immer von einer Bitte berichten, die nicht erhört worden war. Ein Freund, für den er jahrzehntelang Fürbitte getan hatte, war noch nicht zum Glauben gekommen. Müller starb und sein Freund war noch immer nicht gerettet. Er bekehrte sich aber bei der Beerdigung des Waisenvaters. Es kann also kürzere oder längere Zeiten zwischen meinem Gebet und dessen Erfüllung geben. Das verstehe ich nicht, weil ich nicht nachvollziehen kann, welche Faktoren das Timing von Gottes Handeln bestimmen. Was mich auch mal sehr berührt hat, dass in den Jahren 86 bis 88 hatten wir in Itzehoe Tegelhorn hier eine richtige Erweckungsbewegung. Da haben sich hunderte von Leuten bekehrt in Glaubenskursen. Ein Frauenkreis in Tegelhorn hatte jahrelang dafür gebetet. Aber erst nach dem Ableben dieser Frauen wurde ihr Gebet erfüllt. Dass Gott es dennoch gut meint und zum wirklich richtigen Zeitpunkt handelt, macht die Bibel deutlich. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Kennt ihr das da? Das ist die Bundeslade. Und der Thron der Gnade ist jetzt kein Ohrensessel von Gott, sondern der Thron der Gnade ist genau die Fläche zwischen diesen beiden Cherubinen. Das ist der Gnadenthron. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, was wir jetzt als Christen dürfen, durch Jesus, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade zu der Zeit. Ja, wann denn nun, zu welcher Zeit? Nun zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Dann sollen wir Gnade empfangen. Punkt 6. Die geöffnete Tür wird nicht als geöffnet erkannt. Es kann passieren, dass wir gar nicht merken, dass sich eine Tür geöffnet hat. Ein Mann erzählte seinen Freunden von den Urlaubsabenteuern. Er hatte sich auf einer Wüstentour verlaufen und war tagelang in der Einöde von Sand und Sonne umhergeirrt. Eindrucksvoll erzählte er seine Verzweiflung und Todesangst. Schließlich sei er in Todesnot niedergekniet und habe Gott um seine Hilfe angefleht. Stunden habe er gebetet und zu Gott gerufen. Aber ehe Gott eingreifen konnte, so meinte er, sei ein Forschungsteam vorbeigekommen und habe ihn glücklich in sein Quartier gebracht. Eine gute Bekannte und ich sollten einmal eine Fortbildung in Hamburg durchführen. Wir trafen uns morgens vor Beginn der Tagung. Aber sie war voll depressiv über ihre ganze Lebenssituation. Ihr Mann hatte sich von ihr scheiden lassen, sie hatte Schulden, sie konnte die Miete nicht mehr zahlen. Sie war am Ende ihrer Kraft. Alles war für sie erdrückend und schwer. Und dann habe ich sie einfach gefragt, jetzt habe ich die Faxen dicke, soll ich für dich beten? Ja, hat sie gesagt, das kannst du gern machen. Ich habe das getan. Und liebe Leute, ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, dass ein Gebet so umgehend erhört worden ist. Ihre Lebenssituation hat sich augenblicklich geändert. Warum Gott nun auf dieses Gebet so geantwortet hat, das weiß ich heute noch nicht. Aber sie hat einen gut verdienenden Mann kennengelernt. Sie hat ihre Schulden abzahlen können und das lag nicht nur an diesem Mann. Und sie hat eine Veränderung ihrer Situation erfahren und auch ihrer Stimmung. Sie hatte total wieder Freude am Leben. Aber wisst ihr was? Sie hat dieses Gebet und Gottes Eingreifen in ihr Leben nicht miteinander in einen Zusammenhang gebracht. Sie hat diesen Zusammenhang für sich nicht herstellen wollen. Sie war eine sehr kluge und sehr intelligente Frau, bestimmt intelligenter als ich. Aber Intelligenz und Klugheit hat nichts mit geistlichem Erkennen zu tun. Die Bibel sagt in Sprüche 1,7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Diese Frau hat trotz des sich erfüllenden Gebets keine Ehrfurcht empfunden. Sie hat oder wollte nicht darüber nachdenken, woher all dieser Segen kam. Ihr brillanter Verstand blieb dennoch verfinstert, so sagt es die Bibel. In Epheser 4 heißt es, ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Letzter Punkt 7. Es handelt sich um eine Tür zu einem Prüfungsraum. Ich könnte auch sagen, es ist eine Tür zu einem Entwicklungsraum. Es kann sein, dass Gott meinen Glauben auf die Probe stellen möchte. Denn unbeantwortetes Gebet kann den Glauben schnell durcheinander bringen. Ich überlege sofort, was ich wohl falsch gemacht habe. Will Gott mich bestrafen? Oder ich bin schnell versucht, den Zusagen Gottes kein Vertrauen mehr zu schenken. Doch möchte Gott eigentlich mein Vertrauen stärken und mir nach solch einer Zeit der Prüfung umso mehr deutlich machen, dass auf ihn Verlass ist. Aus meiner Erfahrung kann ich euch aber folgende Erkenntnis mitteilen. Wenn du in dieser Prüfung versagst, dann wirst du wieder reingeführt. So lange, bis du das geschafft hast. Gott hat sein individuelles Trainingsprogramm für dich. Das kann man so vergleichen, wie es in diesen Autowerken, da wird ja so eine Autotür getestet, wie oft kann man die zuschlagen, dann wird immer wieder so ein Roboter, der haut die Tür zu. So ähnlich ist das dann auch in eurem Leben. Wer von euch Kinder hat oder gehabt hat, der weiß auch, dass es eine Zeit gibt, in der man überlegt, kannst du sie jetzt allein lassen schon heute Abend oder nicht? Wir leben ja in einer Zeit, in der Eltern ihren Kindern möglichst allen Frust, Geduld oder Entbehrung ersparen wollen, damit die lieben Kleinen als egoistische Anspruchsmonster ihren Ellenbogenweg gehen können. Du wagst es, abends wegzugehen und sagst deinen Kindern, ich bin um 10 Uhr wieder da, Kinder. Ich bin in 2 Stunden wieder da, Kinder. Ich komme ganz bestimmt um 22 Uhr wieder zurück, Kinder. Und so weiter und so weiter. Nun kommst du um 10 nach Haus, aber die Feuerwehr und Polizei stehen mit blinkendem Blaulicht davor. Aufgeregt rennst du ins Haus. Was ist da bloß passiert? Drinnen sitzen deine Kinder mit einer Polizistin auf der Couch und essen Schokolade. Und dann erklärt man dir, dass deine Kinder bei der Polizei und der Feuerwehr angerufen haben, weil ihre Eltern nicht zu Hause waren. Schaffst du es noch, Feuerwehr, Polizei wieder rauszubuxieren? Tut mir leid, Entschuldigung. Am nächsten Tag fragst du die Kinder, ich habe euch doch versprochen, dass ich um 10 Uhr wieder da bin. Warum habt ihr das gemacht? Ja, wir waren so allein und wir haben nichts von deiner Gegenwart gespürt. Nach 10 Minuten kamst du nicht wieder. Was wollten wir da von deinem Versprechen halten? Das ist so ähnlich in unserer Beziehung mit Gott. Zum Schluss bleibt die Frage, was ich konkret tun kann, wenn ich die Erfahrung mache, dass ein Gebet unbeantwortet bleibt. Erst einmal sollte ich dranbleiben und die Flinte nicht allzu schnell ins Korn werfen. Die Zeiten der Prüfung und des Wartens erweisen sich im Nachhinein oft als wertvoll. Es gilt, die Frustration zu überwinden und das Vertrauen auf Gott nicht über Bord zu werfen. Das bedeutet, je mehr ich die Nähe zu ihm suche und meine Beziehung zu ihm pflege, die ja Grundlage meines Gebetes ist, auch wenn ich ihn nicht spüre, dann kann das am ehesten durch Gebet und Lesen der Bibel geschehen. Durch Gebet und Bibellesen kann ich jeden Tag neu Kraft zum Durchhalten bekommen. Und hier kann ich meine Ausrichtung auf Gott und auf seinen Heiligen Geist erneuern. Auch die Gemeinschaft mit anderen Christen in der Gemeinde, die wirklich mitfühlen und verstehen wollen, kann hilfreich sein. Manchmal geben gerade sie auch die notwendige Korrektur, wenn ich mich zum Beispiel in eine ganz bestimmte Vorstellung, wie Gott das Gebet beantworten soll, verrenne. Dann kann das Suchen zu einem Finden von neuen Aspekten meines Gebetes werden, die ich allein nicht finden konnte. Gott möchte, dass ich weiter auf ihn vertraue, denn er hat weiterhin die Dinge in seiner Hand. Er sagt zu, dass alle Dinge zum Besten dienen werden, auch wenn ich das heute nicht verstehe. Und er lässt mich nicht im Stich, sondern kümmert sich um seine Leute. Ich sollte die Perspektive im Blick behalten, dass die Zeiten, in denen Gott nicht handelt oder redet, vorübergehend sind, Leute, vorübergehend. Gott wird sich wieder zeigen. Jede Prüfung kann zu weiterer Reife, also einem erwachsenen und tragfähigen Glauben führen. Gottes Gnade wird danach nur umso mehr deutlich. Gott nahm einmal ein Kind. Ich meine jetzt Jesus. Jesus nahm einmal ein Kind, stellte es in die Mitte. Das hat er so oft gemacht in seinem Leben. Und sagte, werdet wie die Kinder. Was meinte er damit? Wer kennt es nicht? Da fragt man sein Kind, weil sein Geburtstag naht. Du hast ja bald Geburtstag, nicht? Was wünschst du dir denn? Dann fängt das Kind an, Geburtstagswünsche aufzuzählen. Und aufzuschreiben. Und jede Woche kommt noch einer dazu. Es wird nicht müde dabei. Obwohl ihm klar ist, dass es längst nicht alles bekommen kann. Und es wird natürlich nicht alles bekommen. Aber deswegen ist es nicht maßlos enttäuscht. Und es wird nicht aufhören, neue Wünsche zu äußern. Und deswegen wird es auch nicht anfangen, an der Liebe der Mutter oder des Vaters zu zweifeln. Ja, du hast mir ja nicht alle Geburtstagswünsche erfüllt. Du liebst mich nicht. Das wird es nicht. Kinder schaffen das. Und es wird nicht aufhören, seinem Vater zu vertrauen. Warum tun wir uns, erwachsen und erfahren, nur so schwer? Warum sind wir, Jesus sagt ja, die ihr doch böse seid, so misstrauisch, so argwöhnisch und so berechnend? Weil wir viele Verletzungen davon getragen haben, Wunden haben. Die sind noch nicht geheilt oder vergeben. Das ist der Grund. Aber haltet immer am Vertrauen an Gott fest, welches eine große Belohnung hat. Und lasst euch nicht durch unerfüllte Gebete verwirren, sondern was ihr habt, das haltet fest. Amen. Der Herr, der dreieinige Gott, sei dir Zuflucht und Burg. Er sei deine Zuversicht und ein Licht in dunkler Angst. Er sei dein Fels, deine Hilfe und dein Schutz. Und so lasse er sein Angesicht leuchten über dir und dir Gnade schenken. Er erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen. Euch eine gute Woche.